Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
Hallo und schön, dass ihr in eine neue Folge von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie reinhört. Ich bin Chris Neufer und arbeite seit Herbst 2023 im Konzeptwerk. Dort bin ich Teil des Care-Teams. In Danke für nichts spreche ich mit tollen GästInnen aus der Praxis, der Wissenschaft und sozialen Bewegungen über verschiedene Aspekte von Care-Arbeit. In dieser Folge geht es um den 8. März. Feministischer Kampftag, Frauenkampftag, Flinterstreiktag. Der Tag trägt verschiedene Namen und ist ein wichtiger Bezugspunkt für viele feministische AktivistInnen weltweit. In Deutschland finden seit 2018 vermehrt feministische Aktionen an diesem Tag statt. Dabei hat der Tag eine sehr weitreichende Geschichte. Es wird erzählt, dass im Dezember 1908 die Frauenorganisation der Sozialistischen Partei Amerikas in den USA erstmals zu einem Frauentag aufrief. Das Datum fiel damals noch nicht auf den 8. März, sondern auf den 28. Februar. Ein Tag, der an einen Streik von Näherinnen in New York 1908 erinnern sollte. 2 Jahre später, 1910, wurde die Idee eines Frauentages auf der 2. Internationalen Frauenkonferenz in Kopenhagen aufgegriffen. Eine der größten Befürworterinnen des Frauentags war damals die Sozialistin Clara Zetkin. Im darauffolgenden Jahr folgten Millionen von Menschen dem Aufruf und gingen am 19. März auf die Straße. Unter anderem in Deutschland, Österreich, Dänemark und der Schweiz. Zentrale Anliegen waren damals mehr politische Teilhabe, Frauenwahlrecht und gleiche Rechte im Erwerbsarbeitsleben. Wenn ihr jetzt neugierig seid und mehr über die Geschichte des 8. März erfahren wollt, hört gern in die neue Folge des Podcasts Geschichte der kommenden Welten rein. Dort sprechen Indigo und Sina ausführlicher über die Geschichte hinter dem 8. März. Ich finde es sehr beeindruckend, dass schon vor mehr als 100 Jahren Millionen von Menschen auf die Straße gingen. Doch erst in den letzten Jahren wurde der Tag wieder neu politisiert. Ein Ausgangspunkt dafür war die feministische Bewegung in Argentinien. 2015 bildete sich dort die Bewegung Ni Una Menos, die Gewalt und Morde an Frauen und feminisierten Menschen anprangerte. Sie trug die Wut auf die Straße und mobilisierte in den Jahren danach Tausende. Diese Kämpfe gegen Femizide verbanden sich mit Kämpfen für einen sicheren und selbstbestimmten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in Polen. Der 8. März war dabei nicht der einzige Tag für Proteste, aber ein wichtiger Kristallisationspunkt. Die Proteste verbreiterten sich, von Mexiko nach Uruguay, von Chile nach Südkorea und in 2018 eben auch nach Deutschland. Viele Frauen, Lesben, inter-, nicht-binäre, trans- und agender-Personen organisieren seitdem jedes Jahr Aktionen. Mit zwei von ihnen spreche ich in dieser Folge. Emilce und Linda vom Kollektiva Feminista de Abya Yala in Dresden. Fragt ihr euch manchmal, wie wir Care-Arbeit wirklich anders organisieren können und was es dafür braucht? Und welche zukunftsfähigen Beziehungsweisen die Kernfamilie überflüssig machen könnten? Bleibt bis zum Ende dran. Denn da erzähle ich euch, was Sophie Lewis meint, wenn sie in ihrem Buch davon schreibt, dass wir die Familie abschaffen müssen. Und was Lia Lakshmi Piepsna Samarasinha mit Care-Netzen meint, als Geflechte, in denen Zugang und Fürsorge organisiert werden kann. Bevor wir vom Kollektiva Feminista de Abya Yala hören und warum das Konzept Familie ausgedient hat und was danach kommen kann, geht es los mit den News.
Was passiert? Aktuelles aus der Care-Arbeit.
Ein Pilotprojekt von Intrapreneur startet mit knapp 50 Unternehmen zur 4-Tage-Woche. Solche und ähnliche Studien laufen weltweit, Allerdings ist es die erste groß angelegte Studie, die in Deutschland stattfindet. Die teilnehmenden Organisationen kommen aus unterschiedlichen Branchen, unter anderem IT und Technologie, Beratung, Immobilien und Bau und Handel und Verkauf. In den nächsten 6 Monaten wird der Einfluss der 4-Tage-Woche auf die Zufriedenheit und Gesundheit sowie Produktivität der MitarbeiterInnen gemessen. Unter anderem gibt es in dem Gesamtpaket eine nahe Begleitung für die Unternehmen durch Intrapreneur, um geschmeidig in die 4-Tage-Woche zu kommen. Scheint auf den ersten Blick gut zu klingen, doch was genau steckt dahinter? 100% arbeiten in 80% der Zeit mit 100% gleichbleibendem Lohn. Den Unternehmen geht es dabei um die Steigerung ihrer Attraktivität auf dem Erwerbsarbeitsmarkt sowie der Bindung an ihre MitarbeiterInnen, aber auch um Produktivitätssteigerung. Offen bleibt hierbei nicht nur die Frage, wie 100% der Leistung und 80% der Zeit erbracht werden können, sondern auch, was das für 24-Stunden-Schichten beispielsweise in der Pflege bedeutet. Und inwiefern sind die teilnehmenden Organisationen bereit, eine 4-Tage-Woche umzusetzen und gleichzeitig mehr Personal einzustellen? Was bedeutet eine 4-Tage-Woche für die unbezahlte Care-Arbeit zu Hause? Kann eine 4-Tage-Woche bezahlte Care-Arbeit attraktiver machen? Welche anderen Modelle gibt es und wie kann eine Arbeitszeitreduktion mit vollem Lohn und Personalausgleich aussehen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns in unserem Dossier zur Arbeitszeitverkürzung, Bausteine für Klimagerechtigkeit. Lest gern rein. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Zu einem anderen aktuellen Thema. Am 15. Januar hat Bundesjustizminister Buschmann 2 neue Eckpunktpapiere zur Reform des Kindschafts- und des Abstammungsrechts vorgestellt. Was genau besagen die aktuellen Papiere und wurden bisherige Lücken in Bezug auf queere Elternschaft ausgefüllt? Buschmann meint, verliebt, verlobt, verheiratet gehöre für viele Menschen weiterhin zum Leben. Allerdings räumt er ein, dass es auch andere Wege im Leben gibt. Ein Grund zu feiern? Nicht für alle. Falls die Vorschläge aus den Eckpunktpapieren umgesetzt werden, würde die Mutterschaftsanerkennung für Cis-Endo-Frauen in lesbischen Paaren einfacher werden. Es gäbe kein nervenaufreibendes Adoptionsverfahren mehr, was in die Privatsphäre eingreift. Das Paar müsste nicht einmal mehr verheiratet sein und könnte das Kind als eigenes anerkennen. Für schwule Paare gäbe es allerdings keine Möglichkeit, das neue Abstammungsrecht zu nutzen, da weiterhin die Person, die das Kind gebärt, die rechtlich eingetragene Mutter bleibt. Grundsätzlich sei das Anliegen des Bundesjustizministeriums zu begrüßen, queere Familien stärker in den Blick zu nehmen, meint der Deutsche Juristinnenbund, DJB. In einer Stellungnahme gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule JuristInnen, dem Lesben- und Schwulenverband und NoDoption machen sie auf weitere Leerstellen aufmerksam und fordern dringenden Korrekturbedarf. Eine große Leerstelle betrifft vor allem trans-, inter- und nicht-binäre Personen als rechtliche Eltern. Demnach können Personen ohne Geschlechtseintrag oder mit Geschlechtseintrag divers nach herrschender Auffassung nicht rechtlicher Elternteil werden. Hier ist die Reform zum Abstammungsrecht zwingend mit dem Selbstbestimmungsgesetz in Einklang zu bringen. In diesem Zusammenhang weist der DJB auch darauf hin, dass nicht-ehelichen Familienkonstellationen familienbezogene Leistungen wie Elterngeld oder Elternzeit verwehrt bleiben. Weitere Informationen zur Stellungnahme findet ihr außerdem unter djb.de. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Weiter geht es jetzt mit dem Schwerpunktthema unserer Folge, dem 8. März. Der Tag ist für ganz viele FeministInnen weltweit bedeutsam. Ich habe mich gefragt, wie konkret eine feministische Gruppe hier in Sachsen dazu arbeitet. Was bedeutet der 8. März für Sie? Warum organisieren Sie sich in einem Kollektiv? Welche Räume schaffen Sie gemeinsam und warum sind diese so wichtig? Darüber habe ich mit Linda und Emilze vom Kollektiva Feminista de Abiyala aus Dresden gesprochen. Die beiden sind zu mir nach Leipzig ins Studio gekommen, um von ihrer Arbeit im Kollektiva zu erzählen. Ein Kollektiva für Migrantinnen und Frauen aus Abiyala. Viel Spaß beim Zuhören.
Hi, Hier ist Frauke aus dem Fundraising. Du möchtest mehr über die Arbeit vom Konzeptwerk erfahren? Abonniere unseren Newsletter auf konzeptwerk-neue-ökonomie.org und verpasse keine Infos mehr. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden angewiesen. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, unterstütze uns gerne mit einer Spende, damit wir weiterhin für radikale Veränderung und eine care-zentrierte Gesellschaft kämpfen können. Vielen Dank.
Millionen von Menschen gehen jedes Jahr am 8. März auf die Straße. Von Argentinien bis nach Polen, von Spanien bis nach Chile. Am 8. März stellen sich Menschen gegen patriarchale Gewalt und für ein selbstbestimmtes Leben. Damit ist der Tag sehr bedeutsam für feministische Bewegungen und führt viele Kämpfe zusammen. Kämpfe gegen alltägliche sexistische Gewalt auf der Straße, im Betrieb und in nahen Beziehungen. Kämpfe gegen den Rassismus in den Behörden, der Politik und der Gesellschaft. Kämpfe gegen Transfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit. Kämpfe für einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung, wie zum Beispiel selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche. Kämpfe für eine andere, solidarische Organisation von Care-Arbeit. Auch in Deutschland gibt es an vielen Orten Bündnisse und Gruppen, die um den 8. März herum Demonstrationen und Aktionen ausrichten. Eine von ihnen ist das Kollektiva Feminista de Abiyala in Dresden. Heute spreche ich mit Linda und Emilce aus dem Kollektiva. Die beiden sind aus Dresden angereist und teilen ihre Perspektiven auf den 8. März. Außerdem werden sie von ihrer Arbeit in Dresden berichten. Schön, dass ihr beide da seid. Ja, hallo.
Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir sind sehr glücklich hier.
Schön. Ja, wie war euer Tag bisher?
Sehr gut.
Ja, bei mir auch sehr gut. Die Reise war ganz gemütlich, ganz entspannt. Und ja, wir sind total zufrieden, hier zu sein und diese Möglichkeit zu bekommen.
Ja, voll schön, dass ihr es geschafft habt und hergekommen seid. Könnt ihr einmal euch kurz vorstellen? Also, wer seid ihr? Wie lange seid ihr schon im Kollektiva?
Also, unser Name ist Kollektiva Feminista de Abiyala. Wir sind eine Gruppe von Frauen. Wir machen jeden Monat eine Aktivität, das heißt La Circula, und wir bieten an verschiedene Arten von Aktivitäten. Also wir sprechen über vier Säulen, über den Rassismus, die Kolonialität, das ist die erste Säule. Die zweite ist Freizeitgestaltung und Kunst, zum Beispiel Musizieren, Handarbeit, Ausflüge. Das dritte ist der koloniale Körperarbeit, also Kickboxing, Yoga. Und das vierte ist Sexualität und Unterdrückungen. Also jeder von uns gibt was. Also jeder von uns hat eine Fähigkeit und wir versuchen das mit den anderen Frauen zu teilen, die Interessen sind und mitmachen wollen.
Ja, toll. Auch danke schon mal für die Vorstellung für eure Arbeit. Wie lange bist du schon dabei, Linda?
Ich habe angefangen im September 22.
22?
Ja.
Okay. Und Emilce, seit wann bist du dabei?
Ich bin von Anfang. Die Kollektiva Feminista de Abiyala wurde zufällig am 8. März 2021 in der Mitte der Pandemie gegründet, kann man sagen. Wir waren alle Frauen, die irgendwie sind zur Veranstaltung gekommen. Damals gab es keine Demo in Dresden. Wegen Pandemie, und damals war die feministische Bewegung nicht so groß, um eine Demo zu machen. Und deswegen wurde eine Veranstaltung organisiert. Und dort haben wir uns, also so sieben oder acht Frauen, uns getroffen. Und wir haben gesprochen als Migrantinnen. Wir wollten was zu machen und wir finden damals keinen Platz oder keinen Raum für unsere besonderen Kämpfe darüber zu reden. Und deswegen haben wir gedacht, okay, dann können wir eine Gruppe gründen, wo wir unsere Erfahrungen und Kämpfe teilen oder sichtbar machen.
Ja, toll. Das heißt, du bist von Anfang an auch schon dabei und Am 8. März, das ist ja wirklich, also...
Romantisch.
Ja. Einfach sehr schön, dass da der Anfang eurer Gruppe war und ihr an dem Tag beschlossen habt, okay, wir müssen uns organisieren und eine Gruppe werden, um gemeinsam auch kämpfen zu können. Ihr tragt den Begriff Abya Yala in eurem Namen. Ich glaube, dass einige Menschen wahrscheinlich den Begriff nicht kennen. Vielleicht könnt ihr sagen, was bedeutet der und was ist der Fokus eures Kollektivs?
Das ist ein Wort, das aus Lateinamerika kommt. Also dieser Name Lateinamerika, das haben wir uns selbst nicht gegeben. Das ist ein Name aus Europa für uns. Also wir versuchen, uns selbst zu benennen. Das ist unser Land, das gehört uns. Abya Yala ist ein Wort, das kommt aus Panama. Also es gibt eine indigene Gesellschaft dort, die so das Land genannt hat. Also Abya Yala bedeutet reifes Land, fruchtbares Land, lebendiges Land, blühendes Land. Also es gibt nicht wie eine genaue Übersetzung. Aber wir versuchen uns so zu nennen, weil das ist der Name, den unsere Vorfahren für das Land hatten. Das ist nicht der Name von Europäer. Und Abya Yala ist auch eine Bewegung geworden. Viele Leute, die heutzutage sich engagieren mit Antikolonialismus und Dekolonialismus, sie nennen Lateinamerika nicht mehr Lateinamerika, sondern Abya Yala.
Ja, danke für das Erklären. Ich glaube, das hängt auch voll zusammen mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass die eine Säule bei euch auch Antirassismus und Dekolonialität oder Dekolonisierung ist. Mhm. Jetzt habt ihr schon erzählt, eure Gruppe ist am 8. März gegründet worden, vor 3 Jahren. Oder? 2021.
Mhm.
Genau. Bald ist ja jetzt wieder der 8. März. Wie bereitet ihr euch als Gruppe auf den Tag vor? Was macht ihr als Gruppe dieses Jahr? Was habt ihr geplant?
Wir haben was geplant in 2 Teilen, in 2 verschiedenen Tagen. Einer ist am 1. März. Die Idee ist, ein Workshop zu machen oder Sachen drücken, so wie Klamotten oder Papiere oder
Kopftücher, ganz wichtig.
Kopftücher zum Beispiel. Dann haben wir gedacht, okay, wir fangen am 1. März erstmal diese Schablonen zu machen und dann am 8. März schon diese Aktivität von drücken. Natürlich werden wir auch so teilnehmen in der Demonstration, um dann vielleicht, wenn es Stimmung gibt, machen wir eine Party oder feiern wir in einem Verein, wo wir arbeiten, also diese kollektive Feministische von Abya Yala, macht ihre Treffungen in einem lateinamerikanischen Verein, heißt Asociación Cultural Iberoamericana. Dort machen wir diese Workshop und diese Veranstaltung und vielleicht noch eine Party oder etwas, um zu feiern, dass wir noch leben und zusammen sind.
Ihr habt auch hier ins Studio ein so grünes Tuch mitgebracht. Könnt ihr was zu dem Hintergrund der Tücher erzählen? Also woher kommen die?
Ich bin total... ¿Cómo se dice orgullosa?
Stolz.
Ich bin total stolz und sage, dass dieses Tuch aus Argentinien kommt, so wie ich. In Argentinien gibt es seit 35 Jahren ungefähr eine
Bewegung hat in Argentinien angefangen, genau?
Ja, eigentlich hat mit einer Veranstaltung angefangen, heißt Frauentreffen. Und das ist etwas, das einmal pro Jahr passiert, in verschiedenen Städten. Es ist immer größer geworden. Vor 35 Jahren gab es 300 Frauen. Und jetzt in den letzten Treffungen gab es 20.000
wow.
Von Frauen, Unbinäre, Transsexuelle und so weiter. Also ist diese Bewegung größer geworden. Und vor 20 Jahren ungefähr haben sie die Idee getroffen, ein Tuch, um das Kampf von die Legalisierung der Abtreibung sichtbar zu machen.
Voll toll, also voll toll, dass ihr das Symbol auch so aufgreift und auch in Dresden Lust habt, dass es ein Symbol der feministischen Bewegung wird. Feministinnen streiken ja am 8. März weltweit gegen patriarchale Gewalt und für mehr Selbstbestimmung und eine andere Gesellschaft. Warum ist der Streik für Feministinnen so ein wichtiges politisches Mittel?
Wir haben darüber gerade gesprochen, als wir hierher kamen. Hier in Deutschland es ist es sehr wichtig, so einen Streik zu machen, weil es ist nötig, viele Situationen sichtbar zu machen, die die Frauen noch erleben. Hier in Deutschland, viele Leute denken, wir haben alle die Rechte schon da, wir haben alles schon gewonnen, verdient und es gibt nichts zum Kämpfen. Und sie wissen nicht, dass die Pflegearbeit so schlecht bezahlt wird, dass die Leute, die das am meisten machen, sind Frauen oder Ausländer, dass jeden dritten Tag eine Frau hier in Deutschland von dem Partner oder von dem Ex-Partner getötet wird, dass es gibt noch ein Gap und es gibt Statistiken, die das zeigen. Also in dem Arbeitsmarkt, wir Frauen haben Nachteile. Also es gibt eine Menge Situationen, die noch in Deutschland passieren und die Leute wissen nichts darüber. Letztes Jahr, als ich im Streik war, ich habe das gepostet, Bilder gepostet und es kamen viele deutsche Leute, die kommentiert haben, wozu gehst du doch hin? Also es gibt nichts zu tun hier in Deutschland. Nein, es gibt noch viel zu tun. Also es ist sehr wichtig, so einen Streik zu machen, damit alle diese Kämpfe, die Frauen hier noch haben, sichtbar sind.
Ich fand voll spannend, dass ihr viel von dem Begriff der Frau sprecht. In Deutschland ist es ja so, dass es vor allem um den 8. März, aber auch sonst Diskussionen darüber gibt, wer wird genau angesprochen und adressiert mit zum Beispiel einer Demo oder genau, wer wird überhaupt mitgedacht. Und genau, es gibt immer wieder die Frage, heißt es feministischer Kampftag, heißt es Frauenkampftag? Daran hängt ja oft auch, ob zum Beispiel Transperspektiven, Interperspektiven, nicht-binäre Perspektiven mitgedacht werden. Wie ist es bei euch? Also wen sprecht ihr an oder wer kommt auch zu Veranstaltungen, die ihr organisiert? Was ist da eure Einschätzung?
Naja, es ist eine schwierige Frage, eine tiefe Diskussion. Wir selbst haben wir keine, also in unserer Gruppe keine Entscheidung getroffen oder keine gemeinsamen Ideen darüber getroffen. Naja, mir ist es schwierig, an den Namen so feministischer Streiktag zu nennen. Ich frage mich immer, okay, und wer ist da dahinter? Ne? Welches Subjekt ist dahinter? Ne? Wenn wir sagen, okay, feministischer Streiktag, aber wer sind dahinter? Ne? Und ich denke, okay, es gibt auch zum Beispiel manche, die denken, okay, es gibt viele Cis-Männer, die auch Feminister sind. Und wir zum Beispiel selbst sind dagegen, dass die Männer Teil vom 8. März nehmen. Also ich muss jetzt selbst also von mir sprechen, dass ich denke, die Kämpfe sollen multipliziert. Also nicht, okay, ich mache jetzt Frauen weg von hier, damit alle integrieren sind, sondern nee, wir sollen mehr Leute nennen, sozusagen. Ne? Aber es gibt so strukturelle Gewalt gegen besondere Gruppen und darüber müssen wir auch sagen, dass naja, Patriarchat unterdrückt alle Leute, auch Männer, aber nicht alle gleichmäßig. So ist auch die Frage, okay, wofür kämpfen wir am 8. März? Wir laden immer Leute, die unterdrückt sind, aber nicht Männer. Ja, genau. weil wir verstehen das, also wir sehen manchmal das so als Klasse. Als wir so Frauen, nicht so Frauen als ja, biologische Frauen, sondern Frauen als ein Konzept von einer Klasse, die mehr unterdrückt ist als andere. In diesem Fall Männer oder Cis-Männer. Und dann müssen wir über Intersektionalität sprechen. Okay, wie wir Frauen, oder wir sagen Frauen, weil wir also erkennen uns als Frauen, aber man kann auch darüber diskutieren. Man kann auch sich fragen, okay, aber wenn ich die Geschlechterrollen in Frage stelle, bin ich eine Frau? Das sind so schwierige und philosophische Fragen.
Wenn wir sagen feministischen Kampf, es gibt viele Frauen, ich denke besonders aus Lateinamerika, die sich selbst nicht als Feministinnen identifizieren. Und ich denke, in unserer Gruppe heißen alle Frauen willkommen. Auch die, die nicht Feministinnen sind. Und es gibt auch, ich kann mich erinnern, dass eine Transfrau bei uns war. Ja, also ja, das ist das Ding. Und wir haben noch darüber ein bisschen gesprochen. Es gibt einen kulturellen Unterschied, weil zum Beispiel in Lateinamerika, wir sprechen über der Tag der Arbeiter. Und in Deutschland ist es Arbeitstag. Also für uns ist es wie in Deutschland, dieser Tag hat den Subjekt verloren. Und es ist für uns ein bisschen wie das Gleiche beim Frauentag. Es ist heutzutage feministischer Kampftag. Und das ist wie, als hätten sie wieder diesen politischen Subjekt gelöscht. Und hier in Deutschland, ich war in der Kundgebung und ich habe so viele Männer gesehen. Für mich, das war ein Kulturschock.
Ich finde das voll spannend, dass ihr das sagt. Vorhin, als du erzählt hast, auch wie hat sich die feministische Bewegung auch in Argentinien entwickelt, dass du schon auch meintest, so, ah, da gab es aber auch Transpersonen. Und genau, in Deutschland würde ich sagen, also ich kenne auch die Debatten um, vor allem am 8. März, dann ist es eine All-Gender-Demo oder ist es eine Flinter-Demo oder gibt es einen Flinter-Block, der ganz vorne läuft. Also diese Frage auch von Sichtbarkeit. Und trotzdem, genau, habe ich halt auch im Kopf, ah, es gibt auch Transmänner, die auf der Straße nicht als trans erkannt werden würden und die auf der Demo mitlaufen, wo Leute vielleicht denken würden, ah, warum ist die Person hier? Aber die Person ist einfach Teil von feministischen Kämpfen und sollte das selbstverständlich auch sein können, denke ich. Aber genau, ich glaube, was ich finde, dass eure Antwort gerade auch so gezeigt hat, ist so die Frage von, um was geht es uns konkret? Wie können wir Menschen auch in Räume bringen, um über ihre Erfahrungen zu sprechen? Aber auch, gegen welche Gewalt gehen wir auf die Straße? Und ich glaube, da ganz konkret zu werden, ist wichtig. Und dann auch mitzudenken, dass immer wieder sehr, sehr viele Transpersonen of Color und schwarze Transpersonen ermordet werden und das nicht aufgeklärt wird oder es nicht mal ein ordentliches Gedenken gibt.
Genau, diese Transfemizid, ne? Also in Lateinamerika wird viel darüber gesprochen, über diese Transfemizid. Und das bringt uns auch die Idee, dass die Transmenschen auch anders unterdrückt werden als Frauen oder als Migrantinnen oder als Racialisierte oder als verarmte Frauen oder Menschen. Wenn wir über Männer sprechen, sprechen wir nicht über Transmänner, sondern Cis-Männer. Ne? Vielleicht klingt alles so einfach, ne? Wenn wir mit den Begriffen, und man denkt, okay, ja, Gewalt kommt nur von Cis-Männern gegen Frauen. Naja, es gibt auch natürlich Gewalt zwischen Frauen. Kapitalismus und Patriarchat ist ein System, wo alle irgendwann Gewalt erleben.
Oder ausüben.
Oder ausüben, genau.
Das macht nochmal den Punkt auf, auch von so Mittäterinnenschaft oder auch selber sich zu fragen, ne, wie bin ich in den Strukturen auch manchmal Komplizin? Also wie mache ich mit oder wann reproduziere ich auch patriarchale Gewalt?
Wir haben darüber auch gesprochen im Zug, also dass Feministinnen haben auch die Pflicht, sich selbst zu fragen, was sind meine Privilegien und was ist meine ethische Pflicht, anderen zu helfen, die nicht meine Vorteile haben. Also zum Beispiel, wir sind Migrantinnen, ich bin eine Person of color, aber ich habe das viel einfacher als viele Leute, die zum Beispiel die Sprache nicht sprechen. Ich habe einige Vorteile. Also man muss das in Frage stellen und versuchen, was zu machen.
Weil du gerade meintest, es geht ganz viel um Unterstützung und Community. Wie genau organisiert ihr euch? Wie ist eure Struktur? Wie schafft ihr das quasi sowohl, Community aufzubauen, nahe Beziehungen zu pflegen, aber auch nach außen sichtbar zu sein?
Genau, das war für uns auch eine Frage. Nach ein oder eineinhalb Jahr haben wir auch gedacht, wie können wir uns sichtbar machen, um diese Gruppe größer zu machen. Und da kam die Idee, eine Circula zu machen. Circula ist ein
Kreis, aber feminin.
Genau, ein Kreis für Flinter, also für Frauen und Dissidenzen. Die Idee kam, ja, um einen offenen Raum zu
anbieten.
Zu anbieten, einen offenen Raum zu anbieten, um wo wir diese Erfahrungen teilen zu können, auch wo wir heilen können, heilen von unseren Erfahrungen, auch in Reflexion zu kommen.
Ja. Und ich denke, es ist auch sehr, ich denke, das Wort ist spontan. Also wenn ich was anbieten kann, mache ich das. Wenn einer von uns kommt und sagt, ey, ich habe Probleme bei der Arbeit, ey, was werden wir machen? Ich habe keine Ahnung. Diese Frau weiß, wie die Bürokratie geht. Ah, und diese Frau hat diesen Kontakt. Okay, lass uns das machen. Oder, diese Person hat kein Geld. Okay, wir haben ein bisschen Geld gespart. Wir unterstützen diese Frau. Ich habe keine Ahnung, einen Yoga-Unterricht unterrichten. Okay, das machst du. Ja, also es ist sehr, was jeder anbieten kann, macht das. Es ist so.
Ich finde voll schön, das zu hören, weil für mich klingt das auch sehr so, wie ein Mensch kann einfach zu euch in die Gruppe kommen und kann also mit den Fähigkeiten, die die Person mitbringt und einfach sagen, ich kann das, und das unterstützt wahrscheinlich Menschen in ihrem Leben und Überleben. Ich habe das Gefühl, oft kenne ich auch eher politische Arbeit, als ich gebe hin und das ist ganz fokussiert auf eine Sache und ich muss aber auch Teile von mir vor der Tür lassen.
Ja, und ich denke, das ist sehr wichtig in einer Gruppe, wie die Besonderheit von jeder Person zu unterstützen und die Personen sein lassen. Also nicht einer Person zu sagen, du musst das machen, du darfst das nicht machen. Das ist wie eine Sekte. Das sind wir auf jeden Fall nicht. Wir versuchen, dass jede Frau, dass jede Person, die bei uns ist, das geben kann, was sie ist, was sie hat. Und dass wir uns zusammen unterstützen und was bauen.
Ja, genau. Und wir haben auch gemerkt, in diesen Zirkeln oder in diesen Räumen, dass genau das, was du sagst, es viele Leute, die so viele Fähigkeiten haben, aber haben vielleicht nicht den sicheren Raum, das zu zeigen oder zu machen. Naja, es gibt viele Leute, die Instrumente spielen oder
sehr schön singen.
Oder Yoga machen oder Kickboxing oder verschiedene Sachen wissen über Bürokratie, über das Leben hier in Deutschland, keine Ahnung. Diese Fähigkeiten haben wir erstmal erkannt in diesen Räumen, genau.
Und ich denke, deswegen ist auch, auf Spanisch heißt das Feminismo Comunitario, also das ist wie der Fokus von unserer Kollektiva. Also das ist wie Community-Feminismus, Gemeindefeminismus. Und es ist das, also ich bin hier, aber ich bin hier, weil wir sind. Das ist auch viel das, was in der afrikanischen Philosophie gesprochen wird. Und wir sind nicht alleine und wir kämpfen zusammen für unseren Land, und das bedeutet auch für unsere Körper zu kämpfen. Ja, und ich denke, es geht viel um die Solidarität. Wir sind hier, wir sind Frauen, wir unterstützen uns. Was kann ich anbieten? Was kann ich von den Frauen auch lernen kriegen? Und das ist so.
Ja. Und neben dem Zirkular habt ihr auch noch andere Treffen, wo ihr euch nur als Kollektiv trefft? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Weil die Zirkular ist einmal pro Monat. Und es gibt Yoga-Unterricht jede Woche, aber die Lehrerin macht gerade Urlaub.
Und wir machen ja regelmäßige Treffungen von unserer Gruppe. Also der Circula ist ein Raum, immer offen, kommen immer vielleicht verschiedene Leute, nicht immer die gleichen, aber wir haben unsere Kollektiva und wir versuchen so viel wie möglich die Treffen, also Termine machen. Wir sprechen viel über Apps, über den Medien, viele Sachen organisieren wir nur
auf Instagram, oder?
Ja, oder per Telegram. Oder. Wir müssen auch sagen, dass es ist alles, was wir machen, machen wir in unserer Freizeit. Ne?
Freiwillig.
Es gibt kein Geld für Feminismus, leider. Natürlich ist das so. Mhm. Sonst hätte Feminismus kein Sinn. so viel wie möglich treffen wir uns und denken wir, okay, wohin gehen wir, wofür, wollen wir ein Projekt machen, Geld zu bekommen, unsere Arbeit zu erkennen oder nicht, Welche Beziehungen haben wir mit den Institutionen, mit der Regierung, mit dem Staat?
Linda, als wir telefoniert haben, hast du mir auch erzählt, dass es für einige von euch die erste so feministische Gruppe ist, in der ihr seid, und andere aber schon mehr Erfahrung haben oder länger dabei sind. Wie gelingt euch das, diese Unterschiedlichkeit zusammenzubringen?
Ich denke, für mich, das war das erste Mal, dass ich in einer feministischen Gruppe war. Aber ich denke, für Emilse nicht und für andere von den Frauen nicht. Ich denke, wir haben viele philosophische Unterschiede, aber wir haben trotzdem Gemeinsamkeiten und wir arbeiten damit. Also zum Beispiel, unser Fokus ist Dekolonialität, Community-Feminismus, und wir arbeiten mit diesen Gemeinsamkeiten. Und wie gesagt, es gibt einige Frauen, die teilnehmen und sie sind nicht Feministinnen. Also ja, also es gibt Frauen, die viel wissen, Frauen, die nicht wissen, aber ich denke, es ist nicht so relevant. Was am wichtigsten ist, ist Solidarität.
Genau, wir sind gegen Hierarchie und wir versuchen immer, dass diese Erfahrungen oder unterschiedliche Erlebnisse keinen Grund zum Hierarchie ist. Also alle sind gleichzeitig gehört, also alle können ihre Meinung sagen, alle Meinungen sind respektiert, und wir versuchen zu den Ideen im Konsens zu kommen. Das ist unser Geist.
Ja, und ich denke, dass mit dem konzeptuellen, dass viele Leute sagen, man ist eine Feministin, wenn man 10 Bücher gelesen hat. Es ist ein bisschen wie die Person, die ein Rockband-T-Shirt trägt und nennt mir 10 Lieder von der Band. Nee, also das ist nicht so relevant. Ja. Das Wichtigste ist zu machen, denke ich, und uns einander zu helfen in einem System, das nicht so gut für uns ist.
Also ich finde das voll spannend, weil ich auch da wieder jetzt daran denken muss. Was heißt eigentlich Dekolonialität in der Praxis? Also was bedeutet das für euch, wenn es eure eine Säule ist? Wie setzt ihr die um oder mit was verbindet ihr das?
In Community Feminismus sprechen sie viel über patriarchalische Kreuzung. Wir wissen, dass Patriarchat kommt vor Rassismus, vor Klassismus, weil es gibt Gemeinschaften, die isoliert sind, und trotzdem gibt es Unterdrückung von Frauen in diesen Gruppen, in diesen Menschengruppen. Also Patriarchat existierte schon in Abya Yala vor der Kolonialisierung. Als die Leute aus Spanien, aus Portugal nach Abya Yala gegangen sind, sie haben diesen christlichen Patriarchat nach Abya Yala gebracht, und das hat sich alles gemischt mit dem Patriarchat, das schon dort existierte. Also Dekolonialität ist, diese Gedanken von Kolonialismus zu löschen von den Interaktionen, die wir haben, nicht nur mit dem System, sondern auch mit den Menschen und mit unserem eigenen Körper und auch mit dem Land, mit den Tieren. Also zu erkennen, dass wir nicht einsam und isoliert in dieser Welt sind. Wir müssen andere Menschen respektieren, unsere Körper respektieren, das Land, die Tiere, die Ressourcen. Und das ist wie die Basis von dieser Dekolonialität, von diesem Gedanken von Dekolonialität in Community-Feminismus.
Genau, und auch dieses Wissen, dass manche sprechen hier in Europa über Postkolonialismus. Ne? Und für uns ist immer diese Antwort, wir erleben jetzt Neokolonialismus. Wir erleben immer noch Kolonialismus. Die Beziehungen zwischen den Ländern sind immer noch geopolitisch hierarchisiert. Ne? Und die Macht von den Ländern ist nicht dasselbe.
Und ich denke, für viele Leute ist es sehr, sehr fremd. Sie denken, Kolonialisierung, vor 500 Jahren, viele Leute wurden verkauft, von Afrika genommen, nach Lateinamerika gebracht und sie haben Gold geklaut. Das passiert noch. Also zum Beispiel in Kolumbien, viele Berge, die das Wasser von dem Land garantieren, werden kaputt gemacht, weil Ausländer dorthin gehen und versuchen, Gold daraus zu kriegen. Also das passiert noch. Mhm. Und das passiert nicht nur mit dem Land. Also diese Machtbeziehungen passiert auch mit den Tieren, mit den Menschen. Also ja, wenn man sieht, zum Beispiel die Pflegearbeit, die hier gemacht wird, das wird von Menschen gemacht, die aus diesen armen Ländern kommen. Mhm.
Ich würde jetzt noch zu so zwei, drei Fragen kommen. Und ich glaube, wir haben schon ganz viel besprochen. Und ich bin so voll froh, schon so einen richtig krassen Einblick zu haben, was eure Arbeit ausmacht und mit welchen Konzepten ihr arbeitet und wie ihr auch so euch versteht in dieser Welt. In Deutschland gibt es irgendwie gerade einen massiven Rechtsruck. Und genau letztens im Februar wurde das rassistische Rückführungsverbesserungsgesetz von der Bundesregierung verabschiedet. Was macht diese politische Lage mit eurem Aktivismus und was macht sie mit euch als Kollektiv?
Was kann ich sagen? Das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Frage. Da habe ich ein bisschen darüber überlegt. Mhm. Ich denke, was gerade jetzt in Deutschland passiert, dieses Gesetz, das ist ein sehr langes Wort, die Migranten oder Personen mit Migrationserfahrung zurück in den Ländern zu schicken. Und Sie haben auch gesprochen, die Leute, die diese Personen unterstützt haben, auch weg von Deutschland zu schicken. Das ist richtig extrem. Man sieht wieder diese, zurück zur Kolonialität, man sieht wieder diese Kolonialität-Mentalität, wie wir haben hier Menschen, die wir ausnutzen können, die eine Arbeit leisten können. Und ich denke, Migration ist ein Recht. Und zum Beispiel in der Zeit von dem Krieg, viele Leute aus Europa sind nach Abya Yala gegangen. Ja, und ich denke, wenn ich Probleme habe, ich versuche, irgendwo anders zu gehen. Das ist ein Recht von jedem Mensch. Und das ist zumindest, was ich denke. Also unsere Gruppe, was unsere Gruppe macht, ist, wir versuchen hier zu sein, andere Frauen zu unterstützen, damit wir hier überleben können in einer Atmosphäre, die so fremd und nicht nur fremd, sondern auch, wie sieht uns als Feinde. Und jetzt ist es noch klarer und leider viele Leute, die in unserer Gruppe, ich denke, jede Person, die in unserer Gruppe ist, hat Rassismus erlebt.
Ich nicht. Xenophobie schon?
Ja.
Kein Rassismus. Ja. Ne? Ja, wir haben natürlich die Alarm angemacht, auch in diesem Verein aus Iberoamerika haben wir auch ein Gespräch organisiert für Migrantinnenrechte. Und wir sorgen uns dafür. Wir haben noch keine so klare Idee, okay, wie können wir dagegen kämpfen. Natürlich müssen wir uns schützen. Und
gerade in der Lage, in der es irgendwie auch schwieriger wird, ist ja so das Füreinander sorgen und irgendwie in dieser politischen Lage miteinander sein und überleben so voll wichtig. Und Sorgearbeit, also dieser Begriff Care, steht ja immer wieder auch im Fokus von feministischen Kämpfen. Welche Rolle spielt denn bei euch in eurem Kollektiv Sorgearbeit?
Also wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie anders die Ökonomie hier in Deutschland ist und in Lateinamerika ist. Zum Beispiel Pflegearbeit für Frauen. Die Leute, die das am meisten machen, sind Frauen. Und es gibt einen Unterschied, weil hier in Deutschland gibt es viel, zumindest gibt es Unterstützung von der Regierung für die Leute, die das machen. Also ich kenne eine Frau, sie kümmert sich jetzt um ihre Mutter und sie kriegt, ich weiß nicht, was für eine Unterstützung sie kriegt, also Hartz IV oder Bürgergeld, ich habe keine Ahnung. Aber solche Dinge bedeuten für die Frauen eine finanzielle Unabhängigkeit zu haben. So was existiert nicht in Lateinamerika. In Lateinamerika, wenn eine Frau aufpassen muss auf Kinder oder eine Person, die in der Familie ist, die krank ist, oder eine ältere Person zu pflegen, das bedeutet, ich werde nicht mehr arbeiten, ich kriege kein Geld, ich werde abhängig sein von einer Person oder von der Großzügigkeit von der Familie.
Und wir haben auch irgendwann darüber gesprochen, dass diese Einelternfamilie oder dieses Modell eine Elternfamilie. Wir finden es auch sehr problematisch, das kommt mit dem Kapitalismus dazu. Warum problematisch? Weil wir denken immer, dass dieses Modell, die Bindungen zwischen den Frauen und den Leuten so hierarchisiert. Ne? Es gibt diese internen Bindungen in der Familie, die gegen den anderen, die außer der Familie sind, hierarchisiert. Darüber haben wir auch gesprochen, dass naja, diese Hierarchie macht, dass die Anforderungen an die isolierten Frauen stärker sind.
Ich habe den Eindruck, dass von dem, was ihr auch so erzählt habt, was ihr als Gruppe macht, dass Sorgearbeit so ein ganz zentraler Teil ist von euch. Ich habe mich gefragt, was sind da so eure Utopien, wie Sorgearbeit eigentlich anders organisiert werden sollte?
Das ist eine sehr schwere Frage.
Ja?
Ja. Ja, also was wir gesagt haben, ist, dass eine ideale Welt ist sehr schwer, sich vorzustellen, aber die Leute schaffen das, schaffen viele Dinge, wenn sie sich organisieren und zusammenarbeiten. Es ist sehr schwer, der Regierung zu vertrauen, leider. Und man kann nicht sagen, oh ja, ich werde diesen Präsidenten wählen und er wird alles lösen. Das wird nicht passieren. Was man machen muss, ist zusammen mit anderen Menschen arbeiten, ein Ziel haben. Und die Solidarität ist vielleicht was uns näher an die Utopie bringt. Aber die Utopie ist die Utopie.
Jetzt habt ihr beide auch aufgegriffen, dass so Utopien so schwer sind. Ich habe trotzdem Lust, euch diese Frage zu stellen. Wenn wir uns in einer Gesellschaft wieder treffen würden, die das gute Leben für alle ermöglicht und in der feministisch Streiken gegen Gewalt und Unterdrückung nicht mehr nötig ist, wo würden wir uns wiedersehen? Also wie sähe dann eure Arbeit oder euer Alltag aus?
Ich kann sagen, ich würde Fußball spielen, Gitarre spielen und vielleicht was ernten. Mathe trinken, genau. Und ja, ich denke immer, so ein utopisches Leben für mich wäre ein Leben ohne Hierarchie, ohne Kapitalismus. Mit anderen ökonomischen Strukturen und mit Freizeit. Nur Freizeit, keine Ahnung. Bezahlende Freizeit, ne? Einfach Freizeit.
Ja. Danke euch. Willst du noch was ergänzen, Linda? Oder
vielen Dank für die Einladung. Ich habe viel Spaß gehabt.
Ja. Das ist sehr schön. Habt ihr noch irgendwas, was ihr auch so mitgeben wollt, was euch noch so gerade sehr wichtig ist, das noch zu erwähnen oder zu sagen?
Ich denke, was wir immer sagen, wir sind da, wir sind Widerstand. Gemeinsam zu sein und ein Netzwerk zu bauen, das ist sehr wichtig, besonders in unseren Umständen. Ja, das ist, was wir hier in Deutschland versuchen.
Ich stimme zu.
Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, wie wir gemeinsam anders mit körperlichen, mentalen und psychischen Einschränkungen und Behinderungen umgehen können? Wie wir über die Familie hinausdenken können, um Sorge füreinander anders zu organisieren? Der visionäre Beitrag dieses Mal nähert sich diesen Fragen an und verbindet Ideen und Vorschläge von Sophie Lewis und Lia Lakshmi Piepsna Samarasinha. In das Buch von Piepsna Samarasinha habe ich vor mehreren Jahren reingelesen und ist jetzt wieder rausgekramt. Ich habe mich nämlich daran erinnert, dass Lia konkrete aktivistische Arbeit aus der queeren und trans BIPOC-Community und Disability-Justice-Bewegung in den USA vorstellt. Sophie Lewis' Buch lag mehrere Monate neben meinem Bett, bevor ich es letztens begeistert gelesen habe. Sie hat viele verschiedene Gefühle und Gedanken, die ich selbst auch zur Institution Familie habe, aber nicht so gut ausdrücken kann, in Worte gefasst. Und das war manchmal etwas abstrakt und theoretisch, aber trotzdem sehr inspirierend.
Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft.
Die Familie abschaffen, um Care für alle zugänglicher zu machen. Das fordert Sophie Lewis. Und Lia Lakshmi Pjepsna Samarasinha liefert eine mögliche Antwort, was nach der Familie kommen kann. Care-Netze. Kleine Zellen, in denen wir über Care-Bedarfe und die nötige Infrastruktur sprechen, uns Notfallpläne ausdenken und über Geld oder anderes für Sorgearbeit verhandeln. Doch zuerst zu Sophie Lewis' Manifest für die Familienabolition. Ihr Buch »Die Familie abschaffen – Wie wir Care-Arbeit und Verwandtschaft neu erfinden« erschien 2023 in deutscher Übersetzung. Darin schreibt sie, warum die Familie als Institution strukturell verhindert, dass wir gut umsorgt sind. Viele Menschen spüren direkt einen Abwehrreflex, wenn sie Lewis' Forderung, die Familie abzuschaffen, zum ersten Mal hören. Dem hält sie entgegen, dass die Familie immer schon Ort von Fremdbestimmung und Gewalt war. Ob Rauswurf nach dem eigenen Outing als trans oder queer, Missbrauch und Gewalt durch Verwandte oder Femizide, die zum großen Teil in Partnerschaften und dem eigenen Zuhause verübt werden. Als Institution privatisiert die Familie Sorgearbeit und ist tief verankert im patriarchalen Kapitalismus, der auf Kolonialismus beruht. Lewis bezieht sich in ihrer Streitschrift auf eine reiche Tradition an FamilienabolitionistInnen. Von schwarzen Feministinnen wie Tiffany Lithurbo King und Zaidia Hartmann bis zur weißen sozialistischen Feministin Alexandra Kollontai und schwulen, lesbischen, queeren und TransaktivistInnen bei STAR, Street Transvestite Action Revolutionaries, und der GLF, Gay Liberation Front. Sie zeigt auf, dass seit Jahrhunderten Menschen gegen die Familie als Ideal und rechtlich verpflichtende Form füreinander zu sorgen kämpfen. Lewis entzaubert dabei das Bild der totalen Geborgenheit und Zuwendung in der Familie. Doch wie können konkrete Alternativen zur Familie aussehen? Wie können sie lebendig werden? Die nicht-binäre Femme, autistische, behinderte Autorin und Aktivistin of Color, Lia Lakshmi Pjepsna Samarasinha, liefert darauf eine mögliche Antwort. In Lias Buch Care Work – Dreaming Disability Justice schreibt Day in einem Kapitel über Care-Netze und wie diese in fürsorgliche Zukünfte weisen können. Ausgangspunkt sind hierbei die Geschichten von kranken und behinderten, queeren, schwarzen Personen und Personen of Color. In ihren Communities versuchen sie, Sorge und Unterstützung selbst zu organisieren, basierend auf Selbstbestimmung und Würde. Lia fragt, wie können wir uns das geben, was wir brauchen, ohne auf den Staat und biologische Familien angewiesen zu sein? Wie können wir Care organisieren, ohne Missbrauch, ohne Burnout und ohne dabei Menschen unterzubezahlen? Wie können wir kollektiv Liebe und Zugänge herstellen, auf eine Art, dass die Arbeit dafür uns Freude bringt? Aus einer Crip-Perspektive, Crip bedeutet verkrüppelt und ist ein selbstgewählter, angeeigneter Begriff von behinderten AktivistInnen und Menschen, teilt Lia Fragen, die Menschen nutzen können, um ein Care-Netz aufzubauen. Was ist das Ziel deines, eures Care-Netzes? Wer braucht Fürsorge? Welche Art? Wer ist dabei? Was sind die Rollen der Person? Care-GeberInnen, Care-EmpfängerInnen, beides, Verwaltungspersonen, GeldeinsammlerInnen. Wie stellt ihr euch gegen das Charity-Modell in eurer Arbeit? Hier eine kleine Anmerkung von mir. Das Charity-Modell ist eins von mehreren Modellen von Behinderung. In dem Modell gibt es die Annahme, dass behinderte Personen hilflos, leidend und auf Unterstützung angewiesen seien. Sie gelten darin lediglich als passive EmpfängerInnen von Sozialhilfe und Fürsorge, nicht jedoch als selbstbestimmte Personen. Was sind gute Praxisbeispiele, die Care-EmpfängerInnen erlauben, gute Sorge zu empfangen? Was sind gute Praxisbeispiele, die CareGeberInnen erlauben, gute Sorge zu geben? Welche physischen Werkzeuge braucht ihr, um den Zugang herzustellen? Zum Beispiel Auto, duftfreie Reinigungsmittel, Smartphone. Wie viel Geld und andere Ressourcen braucht ihr, um das möglich zu machen? Wie feiert ihr und habt Spaß? Wie baut ihr freie Zeit ein und Zeiten, wenn Menschen krank sind und ihr einen Plan B braucht? Welche Struktur braucht ihr für Treffen? Baut ihr eure Struktur so auf, dass auch Menschen mit Behinderung Fürsorge anbieten können, anstelle der Annahme, dass nur nicht behinderte Personen Fürsorge leisten können? Was ist euer Plan, mit Konflikten umzugehen, wenn sie auftreten? Wie wollt ihr eure Arbeit dokumentieren? Wie wollt ihr Unterlagen aufbewahren? Habt ihr einen Plan, wie ihr regelmäßig sicher geht, dass gruselige Dynamiken nicht Teil eures Care-Netzes werden? Zum Beispiel, wenn Frauen und Femmes mehr Care leisten als maskulin präsentierende Menschen oder wenn Schwarze und Personen of Color für weiße Personen putzen oder körperliche Care-Arbeit leisten. Diese Fragen können ein Anfang sein, über ein eigenes Care-Netz jenseits des klassischen Familienmodells nachzudenken und es vielleicht sogar aufzubauen. Ich hoffe, sie sind Inspiration für euch. Und vielleicht inspirieren sie ja auch Marco Buschmann, wenn er weiter über die Reform des Abstammungsrechts nachdenkt und warum es mehr gibt als verliebt, verlobt, verheiratet. Wenn ihr mehr über die aktivistischen Praktiken aus der Community erfahren wollt, von der Piepsna Samarasinha erzählt, lest rein in das Buch. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Das war die 5. Folge von Danke für Nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft. Schön, dass ihr reingehört habt und dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Links findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt heute und ihr seid schon vielleicht wie ich ein bisschen nervös und vorfreudig auf den 8. März. Ich war ziemlich aufgeregt vor dieser Folge, weil das ja meine erste Folge ist, die ich ganz alleine produziere, ohne Mia. Und ich bin aber total glücklich und freue mich schon auf weitere tolle Gespräche und darauf, neue Folgen zu produzieren. Hinterlasst gerne einen Kommentar auf den Social-Media-Kanälen vom Konzeptwerk oder schreibt mir direkt an care@knoe.org. Ihr findet Danke für Nichts auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org. Dort gibt es den Podcast auch zum Download. Ansonsten findet ihr ihn auf Spotify und per RSS-Link auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und hoffe, ihr habt bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut und bis bald.
Danke für nichts. Der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Kooperation mit dem Kollektiv Periskop. Unterstützt von Radio Blau und gefördert durch die Anstiftung, die Heidehof-Stiftung und das Erasmus-Plus-Programm der Europäischen Union.